Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale unserer Galileo-Spezialreihe zur Sonnenfinsternis. In Teil 1 hat uns Astronomin Ruth Grützbauch erklärt, warum der 12. August 2026 ein absoluter physikalischer Jackpot ist. In Teil 2 sind wir mit dem Archäologen Jens Nottroff in die Geschichte gereist. Aber heute wird es ganz praktisch. Wir klären nämlich die wichtigste Frage für den Tag der Tage. Wie halte ich dieses Jahrhundertspektakel eigentlich fotografisch fest? Und dafür habe ich einen absoluten Profi eingeladen. Er fotografiert nämlich das, was Millionen von Lichtjahren entfernt ist. Er ist einer der besten Astrofotografen Deutschlands und wurde in London beim Astronomy Photographer of the Year, also quasi dem Oscar der Sternenfotografie, mehrfach international ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Mehmet Ergün. Ich grüße dich.
Hallo, Stefan.
Lieber Mehmet, preisgekrönter Astrofotograf, das stellt man sich jetzt vor, dass du in irgendeiner Hightech-Kuppel bei der ESA sitzt, aber du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du deine eigene kleine Sternwarte zu Hause hast und die hast du bei eBay gekauft. Ich wusste gar nicht, dass es sowas bei eBay gibt.
Okay, gut, das muss ich erstmal ein bisschen klären. Also eine Sternwarte ist erstens ein Traum vieler Astrofotografen und ich meine, nicht jeder hat so eine Sternwarte bei sich im Garten und für mich war auch natürlich Ziel, irgendwann mal eine Sternwarte zu besitzen. Und dementsprechend hatte ich vor 2-3 Jahren mal auf eBay Kleinanzeigen eine Inserat eingeschaltet. So ganz praktisch, dass jeder versteht, ich suche eine Sternwarte. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann irgendwann nach etwa 2 Jahren eine E-Mail bekommen, dass ein junger Mann sich ein neues Haus gekauft hat und dass auf dem Dach so ein Kuppel steht und ob ich genau sowas suchen würde. Und so hat sich das dann ergeben und bin dann dahin gefahren und habe mir das angeguckt und dann mit einem Freund zusammen im Anhänger das komplett abgebaut und zu mir nach Hause gebracht. So konnte ich die Sternwarte von eBay Kleinanzeige, sag ich mal, ergattern.
Nimm uns mal mit, wie groß ist das Teil und was kostet das?
Ja, also so eine Sternwarte ist natürlich sehr kostenspielig. Es kommt immer drauf an, welche Variante und Größe. Meine ist so etwa 3 Meter von Durchmesser. Und wenn man sowas neu kaufen würde, dann liegt man schnell bei 25.000, 30.000 Euro. Und das ist nur die reine Kuppel, also kein Untergestell, kein Technik, kein Teleskop, keine Kamera, nichts, nackt.
Ah, okay. Also das ist sozusagen nur das Gehäuse und deine Kamera, die kommt noch extra dann da drauf. Also was kostet denn dein ganzes Equipment, das du zu Hause hast?
Oh, das wird wahrscheinlich 2 Neuwagen sein. Wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwas sechsstellig, wenn man das komplett alles zusammen summiert.
Mhm. Ja. Aber das heißt, du hast nicht nur Geld investiert, du hast auch Geduld investiert, um die richtigen Fotos zu machen. Das höre ich da ein bisschen raus, dass das nicht so was ganz Einfaches ist. Also man muss sich erstmal ein bisschen reinfuchsen in das Ganze. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, bis dann tatsächlich die Astrofotografie bei dir richtig funktioniert hat, sodass du mit den Ergebnissen zufrieden warst?
Ich meine, man lernt jeden Tag mal was dazu. Ich mache das jetzt Ganze seit etwa 15 Jahren. Geduld ist wirklich das wichtigste Begriff. Man muss sehr viel Geduld haben, weil Astrofotografie baut sich von 3 Grundsäulen auf. Also das erste ist Thema Astronomie. Damit fängt man auch meistens an. Man beschäftigt sich mit Astronomie. Ich interessiere mich schon seit ich kleines Kind bin für Sterne und Weltraum. Das heißt, man muss einfach ein Wissen mitbringen. Die zweite Grundsäule ist das Technik an sich. Man muss verstehen, wie funktioniert eine Kamera, wie funktioniert ein Teleskop und wie funktioniert das ganze Technik zusammen. Und die dritte Grundsäule, eigentlich das wichtigste Grundsäule, ist das ganze Bildbearbeitung, also Software. Und das muss man einfach beherrschen können. Wenn man die 3 Grundsäulen, sag ich mal, beherrschen kann, dann ist man eigentlich geboren für Astrofotografie. Ich mache immer Witze. Ich sage immer, wenn dein Papa Astrophysiker ist, Mama eine Fotografin und der Onkel Mediengestalter, dann hat man so wirklich die beste Voraussetzung, um ein Astrofotograf zu werden. Aber es gibt keine Zeit, wo man sagen kann, man braucht x Jahre, um ein Astrofotograf zu werden. Man muss einfach dafür brennen, man muss Leidenschaft haben, man muss einfach sagen, ich möchte das machen. Dann sind eigentlich erfolgen nur die natürlichen Ergebnisse, was daraus resultiert.
War das bei dir familiär so? Also hast du einen Astrophysiker in der Verwandtschaft?
Überhaupt gar nicht. Also keiner bei mir in Familie interessiert sich für Astronomie. Das war bei mir wirklich so eine vielleicht ein Triggermoment. Ich war 12 Jahre in der Türkei, war ich im Dorf, wir reden hier von 1992, und das war sehr dunkel. Es war super dunkel. Ich hatte einen Cousin bei mir, der war etwa 3-4 Jahre älter als ich. Und zu ihm habe ich folgende Frage gestellt. Habe ich gesagt, was ist das da oben? Mir ist klar, dass das Sterne sind, aber was ist Stern und wieso gibt's die? Und dann kam wirklich folgende Antwort, das, was du siehst, gibt's heute vielleicht gar nicht mehr. Und das konnte ich als kleines Kind nicht begreifen, wie, das gibt's nicht. Ich sehe doch, das ist doch alles da oben. Also gemeint war, Licht braucht Zeit und währenddessen kann es sein, dass dieses Objekt gar nicht mehr existiert, bis das Info an uns kommt. Und das konnte ich nicht begreifen und das war vielleicht für mich auch so dieser Trigger-Moment, wo ich mich damit mehr beschäftigt habe. Und dann bin ich halt in dem Thema Astronomie, sag ich mal, also den Virus habe ich mir eingeschnappt, den ich heute noch in mir trage und wahrscheinlich auch leben lasse.
Wie ging es dann für dich weiter? Also als 12-Jähriger sozusagen Blut geleckt und hast gedacht, irgendwas ist da oben, wie sieht das aus? Wie kommt man dann darauf, dann irgendwann das auch festhalten zu wollen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, irgendwann kam natürlich Schule, Ausbildung und man hat sich weniger damit beschäftigt. Und dann kommt man in einem Alter, wo man, keine Ahnung, ein Hobby sucht oder man möchte irgendwas machen, man braucht irgendeine Beschäftigung. Und dann kam wirklich so random Zufall, eine Idee, ich kaufe mir jetzt ein Teleskop, ne, weil ich interessiere mich für Astronomie, gucke mir immer die ganzen Dokumentationen an und jetzt möchte ich mir ein Teleskop kaufen. Und dann habe ich wirklich auch auf eBay den Begriff Teleskop eingegeben und habe mir einfach den günstigsten, ich glaube 30€ oder 40€ habe ich bezahlt, ein Teleskop gekauft. Und ja, damit hat das Ganze angefangen.
Und das heißt, du hast dann in die Sterne geschaut und hast in weit entfernte Welten gesehen. Wie bist du dann tatsächlich zur Fotografie irgendwann gekommen?
Ja, dann war das so, man fängt meistens mit Beobachten an, das heißt, man beobachtet irgendwelche Planeten oder Mond und Sterne und dann ist man mit solchen einfachen, günstigen Teleskopen nicht wirklich zufrieden. So, dann möchte man mehr und dann kauft man sich eine größere Teleskop mit mehr Technik, mit mehr Öffnung und dann hat man irgendwann den Bedürfnis, das, was man sieht, mit Verwandten, Bekannten, Familie zu teilen. Und das läuft dann meistens fotografisch. Und ja, dann war die Bedürfnis da zu fotografieren. Ganz witzige Story, meine erste Foto. Ich habe so eine Kamera mir gekauft, eine ganz einfache Kamera und wollte einfach die Sterne fotografieren und habe einfach nach oben gehalten und den ersten Foto abgedrückt. Und dann konnte ich aber nichts sehen. Display war schwarz. Dachte ich, wieso sehe ich die Sterne nicht? Und dann habe ich den Blitzmodus eingeschaltet, mit der Hoffnung, dass ich mit Blitz die Sterne fotografieren kann. Und ja, dann kam es irgendwann mal raus, habe ich dann recherchiert, man braucht Langzeitbelichtung. Und jo, dann habe ich mich mit Thema Fotografie beschäftigt und dann gab es diese Magic Moment, ne? Diesen Moment, wo mich total fasziniert hat. Das war genau dieser Moment, wo Neugier zu Begeisterung wurde. Und zwar, ich konnte meine ersten Foto machen. Das war das Objekt Orionnebel, das sieht man im Winter. Sehr helles Nebel, also sehr schönes Objekt zum Einsteigen. Und da habe ich zum ersten Mal auf dem Display meiner Kamera Farbe gesehen. Das hat mich fasziniert. Das heißt, für mich war klar, okay, der Nachthimmel ist nicht dunkel, sondern es ist sehr farbenfroh.
Du hast das gerade den magischen Moment genannt, das kann ich total gut nachvollziehen. Bevor wir da gleich nochmal ins Detail gehen, möchte ich dir eine kurze Geschichte aus meiner Arbeit erzählen. Wir wollten nämlich damals für Galileo dieses mysteriöse leuchtende Wasserfilm, kennst du vielleicht? Also das Wasser fängt an zu leuchten, wenn man es berührt. Das gibt's vor allem in Mittelamerika und da sind ganz besondere so kleine Lebewesen im Wasser, die bei Berührung alles fangen zu leuchten. Wir fliegen also dahin. Es war wirklich vor Ort absolut faszinierend. Aber der Kameramann hat dann zu uns gesagt, Jungs, ich kann euch versprechen, man wird davon nichts im Film sehen. Die Kamera kann das nicht einfangen. Ist das bei den Sternen auch so kompliziert? Du hast es gerade schon angedeutet. Es ist ein kompliziertes Unterfangen.
Es ist im Prinzip eine Physik. Das heißt, wir müssen Objekte fotografieren, was sehr lichtschwach ist. Ne? Und du musst dir so vorstellen, Stefan, du hast zwei Eimer. Der eine Eimer ist groß und das andere Eimer ist klein. Und es fängt an zu regnen. Und der große Eimer kann viel mehr Regen in gleichen Zeit sammeln wie der kleine Eimer. So ist das mit dem Teleskop auch. Wir brauchen große Teleskope und wir müssen das lang zum einem Objekt draufhalten und lange belichten, viel Photonen sammeln, so dass wir wirklich diese Farben darstellen können, weil die Objekte sind so lichtschwach, dass man mit bloßen Augen nicht sehen können. Das heißt, wenn wir durch das Teleskop uns diese Objekte angucken, wir sehen keine Farben. Dafür reicht unsere Augen nicht. Die sind nicht in der Lage, diese lichtschwachen Objekten als Farbe darzustellen. Ne? Und deswegen müssen wir Langzeitbelichtungen durchführen, sehr lange. Zum Teil müssen wir, kommt immer auf dem Objekt immer so an, Stunden, also wirklich 5 Stunden, 10 Stunden. Es gibt Fotografen, die übertreiben es manchmal, die machen wirklich 200, 300 Stunden Belichtungszeit. Und das läuft natürlich nicht in einem Nacht. Man muss das auf mehrere Nächte verteilen. Und so kann man wirklich diese lichtschwachen Photonen zusammen bündeln und davon ein Bild erzeugen.
Mhm. Das heißt, man muss so eine Fotografie auch tatsächlich richtig planen. Also du hast es gerade angedeutet, diese sogenannte Deep Sky Objekte, ne, die sind extrem dunkel. Aber wenn du jetzt sagst, es kann über mehrere Stunden dauern, da gibt's natürlich die Erdrotation und oben fliegt auch alles sozusagen. Es ist ja nicht alles statisch. Wie planst du das? Also das muss man ja auch richtig alles so berechnen, ne?
Richtig. Also Planung ist ein ganz wichtiges Faktor. Das muss man immer. Man muss natürlich auch das Objekt planen. Man kann das Jahre voraus planen, welches Objekt man wann und wo fotografieren kann oder möchte. Und man sieht ja auch nicht ganze Jahr drüber immer das gleiche Objekt, das wechselt sich. Also im Winter sehen wir ganz andere Nachthimmel wie im Sommer. Und allein da fängt schon Planung an. Und dann ist natürlich die Planung, wann geht das Objekt hoch und wann geht es runter? Welche Zeitfenster habe ich? Wie lange kann ich das belichten? Und dann kommt das natürlich das Technik. Okay, das ganze Objekt muss nachgeführt werden. Die Erde dreht sich und wir müssen das ausgleichen. Und das gleichen wir aus mit solchen sogenannten Trackern, also Montierungen. Das sind im Prinzip Stativ, die wirklich die Erdrotation ausgleicht. Das muss man vorher erstmal justieren, also sogenannt einnorden. Und dann führt das mit. Das heißt, das Objekt bleibt immer im Visier unserer Kamera bzw. Teleskop.
Wie lange hat das gedauert, bis du das alles richtig verstanden hast? Weil wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hast du dir das alles selbst beigebracht?
Ja, ich habe mir das alles selbst beigebracht. Also ich sag mal so, dass ich mache das jetzt, wie gesagt, seit etwa 15 Jahren und ich lerne jeden Tag noch was dazu. Und Technik entwickelt sich. Also wenn ich zurückgucke, vor 10 Jahren war natürlich ganz andere Technik wie heute und es wird alles automatisiert. Das ganze Kamerasysteme werden viel hochwertiger und sensibler. Und also es ist schwierig, eine Zeitfenster zu sagen, aber man muss wirklich sehr viel Geduld haben, man muss dafür brennen, man muss wirklich Leidenschaft haben und auch so das nötige Kleingeld, weil es ist halt ein sehr aufwendiges, zeitaufwendiges und teures Hobby. Man ist zu 100% wetterabhängig. Ne? Es ist immer so eine Sache, man kann nicht wirklich solche Planungen voraus definieren. Ich bekomme oft Anfragen von irgendwelchen Menschen, die gerne mal bei mir in der Sternwarte beobachten möchten. Ich kann das schwer planen, weil ich hier komplett wetterabhängig bin. Deswegen fliege ich jedes Jahr 2-3 Mal nach La Palma oder Namibia oder Teneriffa, wo einfach die Wetterbedingungen vom Risiko her viel geringer sind. Dann hat man viel mehr Chancen, da einen klaren Himmel zu treffen. Und es ist auch immer noch ein weiterer Faktor, ist das Neumondphase. Wenn man wirklich so sogenannte Nebel oder Galaxien fotografieren möchte, dann kann man das meistens nur in Neumondphase. Und das sind auch wiederum im Monat vielleicht, wenn es hochkommt, 4, 5, 6 Tage, wo es richtig dunkel ist. Und das muss das alles zusammenspielen und wirklich gut planen und auch ein bisschen Glück haben. Und dann kann man solche Fotos erzeugen.
Wie oft bist du dann unterwegs, wenn du sagst, du reist nach La Palma oder nach Namibia? Das ist jetzt auch nicht ganz
um die Ecke. Ja, ich bin veranstalte auch Workshops jedes Jahr und biete für Einsteiger solche Fotoreisen. Deswegen bin ich auch beruflich schon allein 3 bis 4 Mal im Jahr unterwegs. Ich war jetzt vor 2 Wochen in La Palma. In 2 Wochen bin ich Sonnenfinsternis Spanien und von da aus geht's dann wieder nach La Palma. In 4 Wochen dann auf Teneriffa und bin für 2000 bis 2030 schon vorgeplant und habe schon mir die ganzen spezielle Attraktionen schon rausgepickt, wann ist wo Sonnenfinsternis, wo kann ich welche Objekte wie fotografieren und so habe ich schon alles schon vorprogrammiert.
Das ist ja das Gute daran, dass alles tatsächlich so richtig berechenbar ist, da oben am Himmel. Mhm. Ich habe mal eine Frage, wir haben gerade über sozusagen diese Deep Sky Objekte, die extrem dunkel sind, gesprochen. Aber ja, du fotografierst auch, habe ich gesehen, die Sonne, unfassbar hell. Was bedeutet das sozusagen für dein Equipment? Musst du da spezielle Filter nehmen, dass das irgendwie sich fotografieren lässt?
Genau, also vorneweg erstmal, Astrofotografie beinhaltet mehrere Kategorien, ne? Also dazu gehört Deep Sky, Planet, Mond, Sonne, Milchstraße, Landschaft, Star Trails, Zeitraffer. Das sind wirklich komplett eigenständige Kategorien, ne? Und die brauchen wieder komplett eigenständige Ausrüstung, eigenständige Workflow, eigenständige Bildbearbeitungssoftware und so weiter. Und wenn man das Ganze beherrschen will und das Ganze nutzen möchte, so wie ich, dann kostet das sehr viel. Sowohl an Zeit, an Wissen, an Geld. Und Sonne, wenn wir jetzt wirklich auf Sonne switchen, Sonne hat wirklich super Aufnahmezeiten. Man fotografiert tagsüber. Und was besonders bei Sonne ist, man kann mit unterschiedlichen Filtern fotografieren. Es gibt, das einfachste ist sogenannte Weißlichtfilter. Das nutzt man auch für Sonnenfinsternis. Das ist sehr einfach, sehr günstig. Das kann man einfach vorne am Objektiv drauf platzieren. Dann sieht man aber auch nur die Sonne in Weiß beziehungsweise Sonnenflecken. Und dann gibt's eine sogenannte, was ich sehr gerne nutze, ist eine H-Alpha-Sonnenteleskop. Das sind so spezielle Filter, die eine spezielle Lichtwellenlänge durchlässt. Sehr, sehr engbandig. Und da kann man die Sonnenoberfläche als Struktur erkennen. Sogenannte Filamente, Protuberanzen, das sind diese Sonneneruptionen, die kann man schön an der Seite der Sonne sehr gut beobachten. Und die sind sehr dynamisch. Das heißt, das Besondere an der Sonnenfotografie ist, die Sonne sieht jeden Tag anders aus. Ne? Gegensatz zu Deep Sky Objekte, wenn ich jetzt Orionnebel oder irgendwelche Galaxien fotografiere, die sehen heute so aus, in 10 Jahren so aus, wahrscheinlich auch in 50 Jahren. Und ich werde in meinem Leben keine Veränderungen sehen können. Nur an der Qualität kann ich da hochschrauben mit einer besseren Ausrüstung oder besserer Himmel. Aber auf der Sonne ist ja jeden Tag was los. Also die Sonne ist zwar rund, aber die Oberfläche ist halt dynamisch. Und dann ist es immer sehr spannend, wenn ich jeden Tag die Sonne mal beobachte. Was ist heute los? Gibt es heute irgendwelche Explosionen? Und die Sonne hat so eine Zyklus, so eine Aktivitätszyklus, die, glaube ich, 11 Jahre angeht. Und dann wird es mal Sonnenmaximum und Sonnenminimum. Und 2025, also letztes Jahr, waren wir wirklich auf Maximum, so dass da wirklich da was los war. Und da gab es ja auch diese ganzen Polarlichter, was hier auch sichtbar waren. Und Sonne ist sehr, sehr, sehr spannend und wirklich mein Spezialgebiet. So, ich fotografiere alle möglichen Kategorien, aber Sonne, das mache ich besonders gern.
Das ist ja wirklich das Faszinierende, wenn ich das so raushöre an deinem Job, dass du nicht nur diese uralten Objekte sozusagen tief im Weltall fotografierst, sondern ja, das, was sich fast vor unserer Haustür manchmal minütlich verändert. Genau. Ja. Bevor wir gleich ich habe es eben in der Anmoderation gesagt, zu Tipps kommen, wie wir das alles vielleicht fotografieren können, was da am 12. August passiert, wollte ich noch einmal zu dem magischen Moment zurückkommen. Du hast es eben gesagt, ja, das war ein Orionnebel, den du als erstes sozusagen festgehalten hast. Kannst du nochmal diesen Moment beschreiben? Weil das ist ja tatsächlich eine Faszination, in dieses Weltall hineinzugucken.
Ich hatte eine ältere, also zu dem Zeitpunkt war es zwar noch ein recht neu, aber eine alte Teleskop und meine erste Kamera gehabt und das war wirklich rein Zufall. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich diese Teleskop bedienen soll. Und irgendwie habe ich dann geschafft, dass ich auf diesen Orion nachführen konnte. Und dann war wirklich diese eine Auslöse, wo ich dann im Display gesehen habe, wow, es war lila, ne? Also Orion sieht man auf dem Display von einer nicht astromodifizierten normalen Kamera als lila in als Farbe. Und das war so ein Gänsehautmoment für mich, wo ich dachte, wow, da ist echt Farbe da oben.
Auf welches Bild bist du persönlich eigentlich ganz besonders stolz?
Ja, auf meine ISS-Foto mit, also eine ISS-Transit vor der Sonne. Da habe ich sogar zweimal von NASA APOD-Auszeichnung bekommen. Und das war auch eine sehr aufwendige und auch ein bisschen mit Glück verbundene Aufnahme. Dafür bin ich etwa 450 Kilometer gefahren, habe das Wochen vorher schon geplant. Und mit bisschen Glück konnte ich dann die ISS vor der Sonne ablichten. Und dann wurde diese Foto wirklich zweimal, was sehr selten ist, von NASA als APOD ausgezeichnet. Also Astronomy Picture of the Day. Das war einmal 2021 und dann wurde es, glaube ich, 2024 nochmal als APOD ausgezeichnet.
Wie genau hast du das geplant?
Ja, da gibt's ein spezielles Tool, mit dem kann man vorher sehen, wann fliegt die ISS wo vorbei und in welchen Radius habe ich exakt diese Transit, ne? Und das kann man berechnen. Jo, dann habe ich es gefunden, dass das irgendwann irgendwo in Einöd, das ist irgendwo in Saarland. Ich war noch nie da vor Ort, aber ich konnte halt über die Karte sehen, da ist der richtige Spot. Und dann habe ich dann vorher geplant, weil es ist immer so eine Sache, da gibt's viele Parameter, was man achten muss. Ne? Wie hoch fliegt die ISS über mir? Ist das jetzt 30 Grad oder ist das schon so 80 Grad? Weil je höher, desto weniger Distanz und desto weniger Atmosphäre, desto größer ist die ISS, desto klarer ist die ISS. Das sind so kleine, sag ich mal, Feinheiten, wo man achten muss. Und das war wirklich exakt so diese beste Ausgangssituation und ich musste nach Einöd fahren. Es war Sonntag, ich hatte Zeit gehabt und ich konnte, wie gesagt, Wochen vorher schon sehen, aber einen Tag vorher entscheiden, ob ich hinfahre oder nicht, weil einen Tag vorher konnte ich den Wetter besser einschätzen und dann konnte ich sehen, okay, es ist klar und dann habe ich wirklich 40 Kilo Equipment einen Tag vorher runtergetragen, bei mir ins Auto eingepackt und bin morgens um 8 Uhr dann losgefahren. Um 11.27 Uhr und 15 Sekunden ist die Transit. Du hast nur eine Chance, ne? Das heißt, das Ding fliegt mit 0,7 Sekunden da durch und dann musst du wirklich alles passen. Kannst du nicht nochmal anrufen, flieg nochmal zurück, ich hab's nicht hinbekommen. Es muss alles sitzen und deswegen, das ganze Ausrüstung muss passen, die Einstellung muss passen, man darf nichts vergessen und es muss auf die Atomuhr vorher synchronisiert werden, weil man kann nicht vorher irgendwann abdrücken und sagen, okay, jetzt warte ich einfach, bis das Ding vorbei fliegt, weil die Kamera erzeugt in der kurzen Zeit so viele Framerate, also Bildrate, die den Laptop schnell voll machen kann und deswegen hat man wirklich nur so einen kleinen Zeitfenster, wo man abdrücken kann. Und es ist Adrenalin pur, ne? Also auch, was man nicht vergessen darf, ist, man fährt an irgendeinem Ort, was man vorher noch nie da war, und man muss da ein Teleskop aufbauen. Und das ist ja keine Garten von mir oder Terrasse. Ich muss wirklich mitten auf der Straße tagsüber ein Teleskop aufbauen. Und dann gucken die Leute mich so an, was macht denn der Türke da draußen mit so einem Raketenwerfer? Keine Ahnung. Und dann, das ist wirklich nicht einfach. Und dann muss man die Leute abholen und sagen, hey, ich will Sonne fotografieren, alles cool. Und dann war der kurze Moment schon da. Dann muss man wirklich, wie gesagt, die Montierung muss passen. Es muss genau diesen Bildfeld muss ich treffen, wo die ISS vorbeifliegt. Das ist fast schon Mathematik. Da muss man wirklich gucken, wo fliegt die, in welchen Grad, in welchen Winkel. Dann muss man auch berücksichtigen, dass der Teleskop so eine Zenitspiegel hat, also 90 Grad alles verdreht. Und ja, Akku muss reichlich da sein für den Laptop. Die Einstellung, die ISS ist so schnell, dass die Bildrate, also die Belichtungszeit, extrem kurz sein muss, weil sonst hat man Striche anstatt ISS. Und ja, schlussendlich, alles muss sitzen und dann kommt die letzte Sekunde und das ist wirklich süchtig. Das macht einen so süchtig, diese Adrenalin, diese wow, jetzt passiert's gleich und dann fliegt das Ding vorbei und das sieht man wirklich und das ist so Gänsehautmoment und ja, ich hätte aber auch nie gedacht, dass diese Bild irgendwann so erfolgreich sein wird. Und ja, so habe ich meinen...
Ja, war herzlichen Glückwunsch. Du, dieses Set wurde ausgezeichnet und es ist tatsächlich auch um die ganze Welt gegangen. Wie stolz bist du dann auch, wenn du siehst, wie dieser Moment, wo du Adrenalin reingegeben hast, dann wirklich einmal rund um die Welt geht?
Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin nicht stolz oder das ist mir egal, so nach dem Motto. Das ist natürlich für mich eine Anerkennung. Ne? Aber man macht sowas, wie gesagt, nicht wegen berühmt werden oder irgendwo Auszeichnungen zu bekommen. Man macht sowas, weil man dafür brennt und weil man einfach Leidenschaft dafür hat und weil alles andere funktioniert nicht. Ne? Also ich habe Freunde, die sagen zu mir, also ich kann das nicht verstehen, was du da machst, nachts oben auf dem Berg bei minus 10 Grad 10 Stunden lang zu hocken und irgendwelche Kameras zu bedienen. Ja, klar kann man da sowas nicht verstehen, weil man muss dafür brennen. Ne? Und ja.
Du brennst dafür und gibst aber auch dein Wissen weiter. Du hast es eben schon gesagt, gibst Workshops. Wer jetzt nicht in so einen Workshop geht, um ehrlich zu sein, ich würde mal gerne so einen Workshop bei dir mitmachen. Vielleicht melde ich mich mal an und dann gehe ich dann mal zirkellos auf die Suche nach dem Orionnebel.
Yeah.
Aber für den normalen Hausgebrauch sozusagen, vielleicht unterscheiden wir einmal zwischen ein bisschen mehr Profi-Equipment, wo man wirklich Geld in die Hand nimmt.
Ja.
Und dem Handy, das jeder von uns zu Hause hat. Für diese Sonnenfinsternis am 12. August, für Profi-Equipment, was müsste man mindestens ausgeben oder mindestens dabei haben, um da ein gutes Ergebnis zu bekommen?
Also für ein Sonnenfinsternis, wenn man das wirklich im Profi-Ebene fotografieren möchte, braucht man erstens eine Nachführung, da ist man meistens zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Dann braucht man eine ordentliche Kamera, also eine normale Vollformatkamera, ob das jetzt Nikon, Canon, Sony, da ist man auch schnell mal bei 2.000, 3.000 Euro. Und dann braucht man eine ordentliche Objektiv, eine Filter, also roundabout wäre man wahrscheinlich bei etwa 5.000 bis 10.000 Euro eine Ausrüstung, aber der rein nur für Sonnenfinsternis gedacht ist. Ne? Und aber für Leute, die jetzt nur Handy haben, da braucht man einfach nur einen passenden Filter, also Sonnenschutzfilter.
Okay, also das heißt, ich kann mit meinem Handy tatsächlich auch die Sonnenfinsternis fotografieren. Und es gibt ja diese Brillen, die wir uns ja alle dann vor die Augen halten sollten, um dann da hochzugucken. Reicht dieser Filter, also dieselbe Brille, wenn ich die das vor das Objektiv des Handys?
Reicht. Die reicht vollkommen. Nur ich muss aber erwähnen, mit einem Handy sollte man nicht das perfekte Sonnenfoto fotografieren, sondern eine schöne Erinnerung. Das sollte das Ziel sein, weil für die Profi-Fotos sind Profis zuständig. Und mit einem Handy sollte man wirklich versuchen, diese Stimmung festzuhalten während der Totalität. Und man sollte einfach den Automatikmodus, den Nachtmodus nutzen. Das reicht vollkommen aus, weil man hat einfach in diesem kurzen Zeitfenster nicht die Möglichkeit, irgendwelche manuelle Modus da auszuwählen. Sollte man auch nicht. Und meine wichtigste Empfehlung, wirklich, Stefan, meine wichtigste Empfehlung lautet, nehmt euch Zeit, wenn es auch nur 10 Sekunden sind oder 20 Sekunden sind, und schaut nach oben, wirklich. Kamera auf die Seite, Handy auf die Seite und genießt einfach diesen Moment, weil die besten Bilder können irgendwann gelöscht werden, aber solche Erinnerungen, die bleiben für immer.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, lieber Mehmet. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Tipp, für den genialen Live-Workshop und die super Einblicke ins Universum. Ich danke dir.
Ja, super. Freut mich. Danke auch.
Tja, und damit sind wir am Ende unserer großen Galileo-Spezialreihe. Ihr wisst jetzt astronomisch, warum Sonne und Mond exakt übereinander passen. Ihr kennt die alten Mythen der Menschheit und ihr seid technisch bereit für das perfekte Erinnerungsfoto. Aber wir von Galileo wären natürlich nicht Galileo, wenn wir die Sonnenfinsternis einfach nur vom Boden aus beobachten würden. Wir machen am 12. August ein faszinierendes Experiment. Wir lassen einen Wetterballon bis ganz nach oben in die Stratosphäre fliegen. Daran befestigt ist eine 360-Grad-Kamera, die von dort oben festhalten wird, wie der gigantische schwarze Kernschatten des Mondes mit Überschallgeschwindigkeit über die Erdoberfläche rast. Das wird wirklich spektakulär. Die ganze Geschichte und diese einmaligen Aufnahmen, die seht ihr direkt am Sonntag, den 16. August, bei Galileo auf Pro7 und später zum Nachschauen natürlich auch jederzeit auf Join. So, jetzt müssen wir alle nur noch bis zum großen Tag warten und natürlich auf gutes Wetter hoffen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Stefan Gödde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.